Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Breitband. Ich bin Markus Richter und wir nehmen uns hier jede Woche Zeit, die digitale Welt und ihre Themen zu erklären, zu beleuchten und manchmal sogar ausführlich zu hinterfragen. Mit dabei sind auch Vera Linz und Hagen Terschüren aus der Breitbandredaktion. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Wir lassen heute nichts aus. Es geht zum Beispiel heute um digitale Polizeiarbeit, digitale Kunst und KI und die Grundlagen der digitalen Welt, nämlich die Chips in unseren Computern. Dazu hast du, Vera, recherchiert, denn Europa will wichtiger werden bei der Chipproduktion. Ist ja noch nicht so viel los hier. Irgendwoher müssen die Teile ja kommen, aber im Gegensatz zu regional angebautem Gemüse scheint es bei regional angebauten Chips noch Bedenken zu geben.
Das ist richtig, weil man hat Sorgen, dass der ökologische Fußabdruck zu groß wird. Und ja, da gibt es Bedenken, die da entstanden sind.
Die werden wir dann gleich mal genauer identifizieren und analysieren. Und es gab dann auch noch, zumindest für mich, eine überraschende Nachricht, weil KünstlerInnen sind gegenüber KI-Software, die Kunst generiert, also oder Dinge, die sie so tun, als wären sie Kunst, gar nicht so abwehrend und verteufelt eingestellt, wie ich das immer dachte. Ich habe das so als Vorurteil, weil ich das aus meinem Bekanntenkreis kenne. Die KünstlerInnen da sind eher so skeptisch, was KI angeht, haben auch so ein bisschen Angst davor. Aber wie wir jetzt gelernt haben oder heute lernen werden, Hagen, lässt sich es in der Breite nicht so richtig halten.
Genau, da gab es jetzt eine Studie, die tatsächlich mit sehr vielen KünstlerInnen über KI gesprochen hat. Und die waren sehr viel positiver eingestellt und haben gesagt, dass sie es benutzen wollen, als man erwartet hätte.
Bin ich sehr gespannt, wie das zustande kommt und was man daraus vielleicht lernen kann. Aber bevor wir dazu kommen, also zur Kunst und zu den Hardware-Grundlagen, müssen wir über etwas anderes sprechen. Und zwar über etwas, das einen schönen Namen hat, Hessen Data. Das klang für mich erstmal nach so einem beschaulichen Landkarten-Datenbank-Werkzeug, aber es ist etwas ganz anderes, liebe HörerInnen. Das ist eine Analyse-Software der Polizei, die nicht nur helfen soll, Verbrechen aufzuklären, sondern sogar vielleicht die zu verhindern, indem sie Daten aus verschiedenen polizeilichen Datenbanken zusammenfügt und analysiert. Und es ist so, wie es häufig ist, wenn wir hier in Breitband darüber berichten, was passiert, wenn staatliche Institutionen mit Gewaltmonopol und Digitaltechnik zusammenkommen. Es gibt Streit darum. Die einen sehen in der hessischen Analysesoftware der Polizei Hessen Data eine längst überfällige Modernisierung der Polizeiarbeit. Endlich kann man die vielen Daten, die in einer technisierten Welt anfallen, auch verarbeiten. Die anderen sehen da ein gefährliches Potenzial für massive Grundrechtseingriffe. Und genauso ist es hier auch. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Und zwar mit jemandem, der diejenigen vertritt, die mit dieser Software arbeiten sollen und wahrscheinlich auch wollen. Und zwar dem Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, Jens Morher. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Wir wollen gleich über die Diskussion und Kritik an Hessen Data sprechen. Aber erstmal, Sie gelten ja als Befürworter der Software. Könnten Sie uns mal ganz kurz erklären, was die Software eigentlich macht und warum die Polizei die Software Ihrer Ansicht nach braucht?
Nun, die Software ist uns behilflich bei der Gefahrenabwehr und auch bei der Strafverfolgung. Das heißt, diese Software verhindert konsequent durch den Einsatz und den Tat- und Täterzusammenhängen, die wir daraus schließen können, Straftaten von erheblicher Bedeutung.
Aber muss dazu persönliche Daten verarbeiten, die in verschiedenen Datenbanken sind. Und das ist eben nicht ohne, das ist auch dem Gesetzgeber in Hessen klar gewesen. Der hat deswegen im Polizeigesetz extra eine Regelung eingeführt, eine Änderung, damit der Einsatz dieser Software geregelt ist. Gegen diese gesetzliche Regelung hatte aber die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Und warum? Kurz zur Erklärung. Die GFF ist eine Nichtregierungsorganisation und die hat als Ziel und Aufgabe, sieht sie, strategische Klagen zum Schutz von Bürgerrechten und Datenschutz anzustrengen. Und sie hat in dem Fall erstmal recht bekommen. Das Gesetz musste in Hessen überarbeitet werden. Aber auch diese Überarbeitung war in der GFF nicht gut genug und sie hat jetzt auch gegen die neue Version Verfassungsbeschwerde eingelegt. Und das Schwierige an dem ganzen Thema im Allgemeinen und auch im Konkreten ist, dass das alles sehr komplex ist. Hier wird auf einer abstrakten Ebene um Gesetz und Politik verhandelt. Es ist eigentlich nicht unmöglich, aber schon sehr schwierig, das sozusagen auf den Punkt zu erklären. Ich habe deswegen die Juristin Simone Ruf von der GFF angerufen und habe mit ihr vorher gesprochen und habe sie gebeten, so kurz wie möglich den Kern der Kritik zusammenzufassen.
Drei Punkte sehen wir besonders problematisch. Erstens, durch die neue Befugnis ist es immer noch wahrscheinlich, dass Personen fälschlicherweise verdächtigt werden. Auch Personen, die noch nie Anlass für eine polizeiliche Maßnahme gegeben haben, geraten ins Visier. Der zweite Punkt ist, dass es weiterhin möglich ist, Hessen Data weit im Vorfeld einer konkreten Gefahr zu nutzen. Das ist verfassungsrechtlich höchst problematisch, dass es sich hier um erhebliche Grundrechtseingriffe handelt. Und der dritte problematische Aspekt besteht darin, dass die Norm außerdem vorsieht, dass die Polizei die maßgeblichen Regelungen für den Einsatz selbst bestimmen darf. Gerade bei so einschneidenden Eingriffsbefugnissen müssen die Voraussetzungen und Grenzen vom Parlament selbst getroffen werden.
Ich will jetzt erstmal die ersten beiden Punkte herausgreifen. Von KritikerInnen ist als Beispiel sowas zu hören wie: Es reicht, von der Software verdächtig zu werden, wenn ich im selben Fußballverein wie ein Täter bin. Oder wenn ich im Baumarkt Kleber kaufe, werde ich vielleicht verdächtig. Dazu kommt auch, ja, dass die Software benutzt werden darf, bevor es zu einer Straftat gekommen ist. Und das könnte aus Laienperspektive so klingen: Hier wird eigentlich ein wichtiger Grundsatz des deutschen Rechtssystems hinterfragt, nämlich die Unschuldsvermutung. Sehen Sie, Herr Mohrherr, das als Gefahr, auf die man schon aufpassen und die man bannen muss, oder sehen Sie das gar nicht?
Nun, wir haben ja die Gesetze umzusetzen, die uns zur Verfügung gestellt werden. In dem Fall ist es so, um dem mal näher zu kommen, dass dieses Programm HessenData sozusagen Datentöpfe anzapft und dort nach sekundenschneller Recherche personenbezogen uns Informationen gibt. Und das machen wir nicht aus Spaß an der Freude und auch nicht, weil wir nichts zu tun haben und schon gar nicht, ob wir wissen wollen, wer welchen Kleber in Baumärkten kauft, sondern das tun wir im Vorfeld von Gefahrenlagen, um eben entsprechend durch rechtzeitige Ermittlungen größeren Schaden abzuwenden. Und das ist, glaube ich, das, was die Bürgerinnen und Bürger hier in der Bundesrepublik und in Hessen von uns erwarten.
Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, sozusagen ein wichtiger Punkt ist, die Polizei setzt ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur das Gesetz um. Aber ein anderer Punkt der Kritik ist ja eben, dass viele Aspekte dieser Software gar nicht in dem Gesetz selbst geregelt werden, sondern die Polizei das quasi selber machen soll. Entweder in Verwaltungsvorschriften, das sind also polizeiinterne Regelungen, die nicht so stark und nicht so schwer zu ändern sind wie Gesetze, oder eben wirklich selbst. Widerspricht sich das nicht ein bisschen, wenn Sie sagen, also wir machen ja nur, was im Gesetz steht, aber gleichzeitig die Kritik ist, das Gesetz regelt eigentlich gar nicht genug?
Nun, Gesetze brauchen in der Praxis oder für die Praxis auch Ausführungsbestimmungen oder Verwaltungsausführungen, die dann die Anwenderinnen und Anwender im Rechtsstaat auch vorzunehmen haben. Wenn das Parlament mehrheitlich der Meinung ist, dass es so umzusetzen ist und Karlsruhe da nichts gegen hat, machen wir ja nichts Unrechtmäßiges. Wir züchten uns auch kein System, ich sage das ausdrücklich, um sozusagen Big Data negativ belegt jetzt zu nutzen, um den Bürgerinnen und Bürgern nachzumachen, welches Fernsehprogramm sie schauen, sondern hier geht es einzig und allein um Gefahrenabwehr, Tat-Täter-Zusammenhänge und um die Verhinderung schwerster Straftaten. Aber das ist ja interessant, die Frage. Da müsste man den Gesetzgeber im Hessischen Landtag fragen, warum er so beschieden hat, respektive abwarten, was jetzt die Verfassungsklage bzw. die Klage der Gesellschaft dann zutage bringt.
Ich finde das schon aus einem anderen Punkt, aus Polizeiperspektive interessant, nämlich, also es ist ja nicht so, dass die Polizei zu wenig zu tun hat. Und der Bereich, um den es hier geht, der ist ja grundrechtsrelevant. Wenn jetzt also im praktischen Alltag die Polizei Entscheidungen treffen muss, ob jetzt Dinge grundrechtskonform sind oder nicht und sich damit, jetzt überspitzt gesagt, jedes Mal eine Verfassungsklage aussetzen könnte, ist das nicht ein bisschen viel, was man dann on top zur Ermittlungsarbeit noch leisten muss?
Nun, im Rahmen unserer Tätigkeiten, der, wie man so volkstümlich sagt, ganz banalen Tätigkeiten, müssen wir immer abwägen im Rahmen unseres Einschreitens, welche Grundrechte betroffen sind, welche Rechtsgüter betroffen sind. Und wie wir einzuschreiten haben im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, das ist für uns nichts Neues. Das ist sozusagen unser tägliches Brot. HessenData hilft uns eben per IT-Unterstützung Tat- und Täterzusammenhänge schneller zu erkennen. Das ist menschlich nicht möglich. Und wenn ich ganz bescheiden mal sagen darf, was wir alleine im Bereich der Bekämpfung der Kinderpornografie an Terabyte-Daten jeden Tag vom Bundeskriminalamt nach Wiesbaden, nach Hessen überspielt bekommen, dann brauchen wir KI-unterstützte Software, um eben möglichst schnell, weil wir immer noch nicht die Vorratsdatenspeicherung haben, ist ein anderes Thema, hier Straftaten von schwerster Bedeutung aufklären zu können.
Also ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, aber auch das, Vorratsdatenspeicherung, sehr umstritten und auch alles andere als bewiesen, dass das gegen den Verbreitung von, also dass es gegen sozusagen sexuellen Missbrauch von Kindern hilft, aber das wäre wirklich ein ganz anderes Thema. Ich will es nochmal sozusagen ein bisschen auf den Punkt bringen, was wir bis jetzt verhandelt haben. Für mich klingt das so, Sie sehen das Tool HessenData nicht in der besonderen Qualität, was das Potenzial von Grundrechtsverletzungen angeht, sondern einfach ein weiteres Tool, das nicht schlimmer oder gefährlicher sein könnte als andere Werkzeuge, die die Polizei einsetzt.
Ja, genau so ist es. Es ist dabei ein hilfreiches Tool. Wir werden wahrscheinlich im Verlauf unseres Gesprächs noch darauf kommen, denn wir haben ja schon einige Erfolge mit dem Einsatz dieser Software erreichen können.
Genau, das wäre in der Tat meine nächste Frage, nämlich die Software ist jetzt seit über 5 Jahren schon im Einsatz, trotzdem die gesetzliche Lage manchmal relativ unklar war. Kann man denn schon nachweisen, was das gebracht hat?
Ja, zum einen haben wir in mehreren Fällen verhindern können, dass es beispielsweise terroristischen Anschlag gegeben hat. Hier bei uns in Hessen, in Nordhessen, im Eschweger Bereich, da konnten wir durch den Einsatz unserer Software größere Datenmengen sozusagen in kürzester Zeit auswerten aus unterschiedlichen Datentöpfen, Hinweise generieren und Maßnahmen ergreifen. Und nachweislich haben wir einen islamistisch motivierten Anschlag verhindert. Und wenn sich das nicht sehen lassen kann, dann weiß ich es nicht.
Also trotzdem, das sozusagen eine erfreuliche Nachricht ist, wenn ein Anschlag verhindert ist, ist es trotzdem eben ein Fall. Ist denn insbesondere auch untersucht worden, ob diese Ergebnisse auch anders erzielt hätten werden können? Also ohne diese Software oder unter einem rechtlich strengeren Rahmen unter Verwendung der Software?
Also das Ergebnis hätten wir mit Sicherheit erreicht, wenn wir mit Hunderten von Ermittlerinnen und Ermittlern über eine längere Zeit tätig gewesen wären. Ich weiß nicht, wie man den Mensch versus der KI berechnen kann, aber ich sag mal so, eher wäre die Bombe hochgegangen, als dass wir ein Ermittlungsergebnis gehabt hätten. Aber das ist ja nur ein Beispiel. Wir haben ja mehrere Beispiele, die vielleicht auch deutlich machen, nochmal Vermisstenfälle.
Ich will noch kurz unterbrechen sozusagen, weil das war der eine Teil der Frage. Der andere Teil der Frage ist ja, hätte das auch zum Erfolg geführt, wenn die Software unter den strengen rechtlichen Regelungen, die die GFF fordert, eingesetzt worden wäre?
Die Regelungen sind streng. Mhm. Wir haben ein Rollen- und Berechtigungskonzept. Das ist genau das, was uns der Datenschutz aufgibt. Wir haben nur bestimmte Rollen vergeben und auch Rechte vergeben für diese Datentöpfe, die dann auch entsprechend angezapft werden. Und von daher glaube ich, dass wir uns im Rechtsrahmen bewegen, auch in einem anderen Rechtsrahmen, der möglicherweise jetzt nach der Klage dann vielleicht eingefordert wird, habe ich überhaupt keine Sorge.
Ich habe noch eine Frage zu der Software. Ist es klar, wie die Ergebnisse zustande kommen? Also können Mitarbeiter in der Polizei nachvollziehen, wie wurde die Entscheidung getroffen? Oder gibt es zum Beispiel Schnittstellen für etwaige parlamentarische Kontrollgremien?
Also die parlamentarischen Kontrollgremien, die stehen fest. Wie dort im Einzelnen was recherchiert wird, entzieht sich meiner Kenntnis, weil wir ja zwar in öffentlichen Sitzungen im Innenausschuss dabei sind, aber nie in den geschlossenen. Von daher kann ich diese Frage so gar nicht beantworten.
Jetzt ist in der Diskussion sozusagen, changiert das immer so ein bisschen hin und her. Die GFF sagt ja eigentlich, wir wollen dafür sorgen, dass diese Software auf dem Boden des Grundrechts verwendet wird. Ihre Argumentation klingt manchmal so ein bisschen, als ob wir darüber reden würden, ob die Software überhaupt verwendet werden darf, nicht das Wie. Wie wird denn die Zukunft aussehen? Werden wir über das Wie streiten oder das Ob?
Ich denke, wir werden um beides streiten, weil es gibt neben denen, die komplett die Software abschalten wollen. Ich habe zum Beispiel einen Beitrag von den Jungliberalen da im Kopf. Werden wir da wahrscheinlich mit allem konfrontiert werden. Die Polizei muss, und das ist, glaube ich, neben dem, was Kernaufgabe ist, sich zukunftsfähig aufstellen. Und wir reden ja nicht mehr davon, dass wir Straftaten im analogen Raum, sprich bei Banküberfällen den Täter in der Bank dingfest machen, sondern wir reden hier über Strafverfolgung und Ermittlungsbereiche, die sich im Internet, im Darknet und sonst wo digitalen Raum abspielen. Und da müssen wir gewappnet sein. Und deswegen brauchen wir die entsprechenden digitalen Voraussetzungen und auch Hessen-Data.
Und die gesetzlichen Regelungen dazu, über die es sozusagen in der Zukunft sicherlich noch weiter Verhandlungen geben wird. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, Jens Moher, war das. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Puh. Das war schwierig, wenn ihr es sehen könntet, liebe HörerInnen, uns rauchen hier gerade die Köpfe. Wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, was es für Auswirkungen haben kann, wenn man hochkomplexe Software in einem gesellschaftlich wichtigen Bereich einsetzt. Und jetzt ändern wir komplett das Thema und kommen dazu, was es für Auswirkungen haben kann, wenn man hochkomplexe Software in einem gesellschaftlich wichtigen Bereich einsetzt. Aber wir sprechen jetzt nicht mehr über das Verhältnis von digitaler Verbrechensbekämpfung und Grundrechtsschutz, sondern über das Verhältnis zwischen generativer KI und KünstlerInnen. Generative KI. Ich muss ganz kurz fragen, habt ihr die schon mal benutzt? Benutzt ihr die im alltäglichen Gebrauch? Also Bilder, Musik, Sprache, irgend sowas.
Ich habe es noch nicht benutzt. Nee.
Okay, Hagen, du?
Ich benutze welche, um Interviews zu transkribieren zu lassen, aber ja, tatsächlich nicht, um irgendwas zu generieren.
Genau, das mache ich natürlich auch, Transkription.
Dann bekenne ich mich sozusagen schuldig, kann man vielleicht sagen, ich generiere für einen Podcast, den ich mache, Cover mit Hilfe von generativer KI. Uiuiui. Und das ist sozusagen, das ist eine Diskussion und für mich in meinem persönlichen Umfeld ist das tatsächlich sozusagen, also der Unterschied zwischen generativer KI und Kunst oder KünstlerInnen, den kenne ich eigentlich nur so, dass die KünstlerInnen gegen KI sind und KI-BefürworterInnen, die ich kenne, sind, oder Befürworter muss man vielleicht fast schon sagen, sind in der Regel keine KünstlerInnen. Die Fronten scheinen also klar so, KI nimmt Arbeit weg und macht das auf Grundlage der Arbeiten von KünstlerInnen, weil die müssen ja in die KI rein, also man sagt, die wird damit trainiert. Wir kommen jetzt aber von der anekdotischen Evidenz zu einer etwas solideren Datenbasis. Die Stiftung Kulturfonds und die Initiative Urheberrecht, die haben nämlich eine Studie zum Einsatz von generativer KI in der bildenden Kunst gemacht. Und große Überraschung für mich, die Ergebnisse da zeigen, viele KünstlerInnen, ja, wohlgemerkt, stehen der Technologie da sehr offen gegenüber. Und jetzt nicht so eine große Überraschung, kommt aber auch drin vor, es gibt natürlich auch Sorgen. Am interessantesten, knapp über die Hälfte der KünstlerInnen können sich vorstellen, KI zukünftig für ihre künstlerische Arbeit einzusetzen. Und das finde ich spannend, egal ob sie es schon gemacht haben oder noch gar keine Erfahrung damit gemacht haben. Es ist also anscheinend auch den KünstlerInnen klar, KI ist hier, um zu bleiben. Ich finde das interessant, weil ich bis jetzt das gar nicht so wahrgenommen habe. Und jetzt sind diese Studienergebnisse aber andererseits so, ja, interessant, aber auch eben relativ abstrakt. Hagen, du hattest eine Aufgabe.
Ja.
Du solltest und wolltest mal versuchen, wie sich das konkret übersetzen lässt, dann wieder zurück in die Welt der KünstlerInnen. Wir spielen jetzt also, ich sage Sachen aus der Studie, du erklärst uns, wie das quasi in echt aussieht. Bist du bereit?
Das kriege ich hin.
Okay, erste Frage. Laut Studie finden es eben überraschend viele KünstlerInnen spannend, KI einzusetzen. Ich denke mal aber, dass sie nicht einfach mal mir mal ein Bild in so eine KI reinschreiben und das dann ausstellen. Hast du KünstlerInnen gefunden, die mit KI arbeiten und was machen die dann?
Ich habe welche gefunden. Das war auch ehrlich gesagt gar nicht so schwer, weil es doch schon so relativ viele sind. Und ich habe zum Beispiel mit Iyad Rawan gesprochen. Der ist Direktor des Center for Humans and Machines am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Gleichzeitig ist er aber auch ein Künstler, der KI in seinen Werken einsetzt. Mhm. Zum Beispiel dieses Wochenende gerade eröffnet er eine eigene Ausstellung, die heißt Portraits of Artificial im arabischen Kulturhaus der Divan in Berlin. Mhm. Und er lässt sich Bilder von Robotern per KI generieren und macht dann aber Ölgemälde davon. Und das ist sowas, was immer wiederkehrend war in den Gesprächen, die ich geführt habe. Die KI, die ist ein Werkzeug, um das irgendwo in dem Prozess eingesetzt wird, aber nicht das Ergebnis. Es wird nicht einfach das Ergebnis der KI genommen, so, ja, habt ihr jetzt Kunst.
Okay.
So funktioniert es nicht. Ich habe dann zum Beispiel auch mit einer Künstlerin aus New York gesprochen, die heißt Sarah Rothberg und die hat das Projekt Meeting. Da hat sie ganz viel von sich in so Chatbot-KI gefüttert und führt dann ein Selbstgespräch quasi mit sich selbst, aber die andere Seite ist eine KI und das ist so eine öffentliche Performance, die sie damit macht.
Ich glaube, das werde ich mir mal anhören müssen, weil ich finde, so KI-Unterhaltungen sind immer so an der Mischung zwischen creepy, interessant oder belanglos. Aber okay, künstlerisch kann ich sehen. In der Studie ist, wenn man das mal grob in den Daumen peilt, Skepsis und Aufgeschlossenheit ungefähr halbe halbe. Aber es gibt eine Sache, da gibt es wirklich ein Übergewicht, da sind sich alle einig. Generative KI wird ja mit bestehender Kunst gefüttert, trainiert, sagt man. 91%, um mal eine Zahl zu sagen, der KünstlerInnen fordern eine finanzielle Kompensation für die UrheberInnen. Also wenn meine Kunst da reingeht, soll ich irgendwie auch Geld dafür bekommen. Fast genauso viel fordern außerdem, dass ganz explizit gefragt werden soll, bevor Kunst dafür verwendet wird, um KIs zu trainieren. Und wenn man sich mit KI auskennt, klingt das vielleicht so ein bisschen komisch, geht das überhaupt? Aber es gibt ja einen Vergleich, der hinkt wie alle Vergleiche, aber man kann es mal kurz anbringen. In der Musik ist das ja so ähnlich, also relativ eindeutig geregelt. Wenn man ein Sample aus einem anderen Song benutzen will, muss man fragen und dann in der Regel bezahlen. Und wer das nicht macht, wird bestraft. Und da ging gerade in dieser Woche sozusagen ein schönes Beispiel aus der Musikgeschichte rum. Der Rapper Diddy muss Sting zum Beispiel jeden Tag bis ans Ende seines Lebens $2,000 zahlen.
Krass, ja.
Als Strafe, weil er unerlaubt ein Sample von Every Breath You Take verwendet hat. Jetzt ist, ich habe es schon gesagt, der Vergleich hinkt, KI etwas komplizierter als Musik, aber lässt sich sozusagen so ein Konzept da irgendwie auch umsetzen? Also diese Forderung aus der Studie, könnte man die erreichen?
bleiben wir dafür mal in der EU, weil in den USA sieht es schon wieder ganz anders aus und Asien ist auch nochmal ein eigenes Ding, aber reden wir mal von der EU. Da gibt es ja jetzt schon den AI Act, oder der ist zumindest verabschiedet, der tritt noch in Kraft, aber gehen wir mal davon aus, dass der wirklich genauso kommt, wie es da ist. Und da ist ein Opt-out zum Beispiel vorgesehen. Das heißt, jeder Künstler, jeder Künstlerin soll die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte nicht, dass meine Kunst in diese Datenbanken kommt, mit denen trainiert wird. Aber
ich muss kurz fragen, also das heißt aber, die müssen das aktiv sagen, genau. Die werden nicht gefragt und die müssen hingehen und sagen nein.
Richtig, wenn du nichts sagst, wird es dafür verwendet werden dürfen.
Also was mit Organspende auch geplant ist.
Genau. Und die Sache ist, hier geht es halt auch wirklich um diese Trainingsdaten. Das ist ja wirklich, möglichst viel wird gesammelt. Also zum Beispiel von OpenAI wissen wir, dass die für ChatGPT im Grunde das gesamte Internet ist da mit drin, weil je mehr Daten da sind, desto besser wird in der Theorie das Ergebnis. Die Sache ist aber, okay, wir wissen jetzt, dass das alles drin ist. Sie könnten also eine Liste machen, wir haben das mit allem trainiert. Beim Fall von OpenAI ist ja einfach das gesamte Internet. Aber die KI ist eine Blackbox. Das heißt, wenn ich jetzt sage, generier mir ein Bild, das aussieht wie von Picasso. Und dann kommt das heraus, es ist mit aktuellem technischen Stand nicht möglich zu sagen, das Element von dem Bild von Picasso wurde genommen. Das heißt, es ist nicht möglich, diese Credits zu geben, wie das auch gewünscht ist. So zu sagen, ja, das ist wirklich aus diesem Bild genommen. Das geht heute technisch nicht. Wir wissen das nicht genau. Und vielleicht ist das mit der Kontrolle aber auch gar nicht der richtige Weg. Also hier Iyad Rahman sagt zum Beispiel, dass dieser Wunsch, diese Kontrolle darüber zu behalten, das war eigentlich schon immer ein Problem. Auch am Beispiel von Picasso hat er das gesagt.
Ich habe vielleicht eine etwas kontroverse Meinung zu der Idee, dass die Maschinen ohne Erlaubnis von all dieser Kunst lernen. Nämlich, dass Künstler noch nie um Erlaubnis gebeten haben. Glauben Sie zum Beispiel, dass Picasso bei allen afrikanischen Stämmen um Erlaubnis gefragt hat? Er hat sich sehr von afrikanischen Masken inspirieren lassen und das war eine Inspiration für seine Arbeit. Und ich glaube nicht, dass er um Erlaubnis gebeten hat, sich diese Art von Bildern anzueignen.
Und ich glaube, das ist auch das Gleiche, auch mit dem Sampling-Vergleich. Da gibt es jetzt so eine rechtliche Lösung, wo man das durchklagen kann, aber auch da mein Rauern, dass das vielleicht einfach nicht der richtige Weg ist.
Ich bin sehr skeptisch, was eine technische Lösung dieses Problems angeht. Ich denke, das wird einfach nicht funktionieren. Die einzige Lösung ist, das Gesetz zu nutzen, um zu verhindern, dass KI von Künstlern lernt. Zu sagen, ihr geht hin und verklagt sie, wenn sie Kunst in den Trainingsdaten verwenden. Und ich glaube, das ist fast ein Krieg gegen die Kultur. Es ist, als würde man sagen, die Kultur kann sich nicht weiterentwickeln. Niemand darf sich meine Kunst ansehen.
Also da ist halt wirklich die Idee, ich gehe durch ein Museum, lass mich inspirieren. Und da gebe ich auch keine Credits für alle, die ich im Museum gesehen habe. Das ist seine These, die er sagt, dass das Gleiche ist, wenn eine KI das macht, wenn sie es technisch macht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also ich würde ihm da zustimmen, weil Kunst oder Wissenschaft oder alles menschliche Denken ja immer aufgesetzt hat auf das, was vorher schon da war. Und in der Tat man das gar nicht auseinanderbröseln kann, was jetzt von wem ist.
Also ich finde das interessant, weil das sofort in eine sehr viel tiefere Frage geht, nämlich wovon leben KünstlerInnen, wenn sie dann nicht mehr gebraucht werden und was wird aus der Welt, die dann sozusagen, weil es keine KünstlerInnen mehr gibt, weil alles die KI macht, wenn es dann nur noch so ein KI in Anführungszeichen Kunst gibt. Aber ich fürchte, wenn wir das sozusagen weiterverfolgen, würde es unser Gespräch eskalieren.
Die philosophische Stunde.
Die philosophische
Stunde. Was ist überhaupt Kunst?
Aber wenn er jetzt sagt, Krieg gegen Kunst. Und damit sozusagen wohlfeil argumentiert gegen das Gesetz, könnte man im Gegenzug auch sagen, naja, aber entschuldige mal, das Urheberrecht, das gibt es ja schon und das ist ja genau dafür da, um dass eben das Kräfteverhältnis, also um Urheberrechtsinhaber im sozusagen eine Kraft zu geben, um gegen Leute, die das verwenden wollen, eben zu bestärken. Das muss doch irgendwie dann umzusetzen sein, oder nicht?
Jetzt kommst du in ein rechtliches Feld. Du kennst die Antwort, wenn man mit Anwälten spricht.
Es
kommt darauf an. Zum Beispiel in den USA laufen gerade ganz viele Klagen. In der EU gab es sogar schon Reformen, die dafür mehr Sicherheit sorgen sollen. Das hatte mir Paul Keller vom Think Tank Open Future erklärt.
Wenn es ein Bild ist, was überhaupt keine Übereinstimmung aufweist mit geschützten Werken, dann ist das vollkommen legal.
Also da ist die Ansage, man darf es dann schon verwenden, man darf halt nur nicht, dass es wirklich wiedererkennbare Sachen sind. Aber wenn das so genug geremixed ist, dass es so ist, dann ist es größtenteils egal. Und selbst wenn sogar bekanntere Teile drin vorkommen, auch dann kann es sogar legal sein.
Also das heißt ja insbesondere auch sozusagen Bilder, die im Stil einer Künstlerin, aber nicht die Werke wirklich reproduzieren, die sind auf jeden Fall legal.
Ja. Mhm. Und was ich halt auch ganz interessant finde, nur weil das legal ist, das zu machen, heißt das nicht, dass dieses Bild, was hinten rausfällt, also du generierst dir deine Podcast-Cover, da hast du aber kein Copyright drauf dann.
Nicht jedes Bild ist, weil es ein Bild ist, urheberrechtlich geschützt, sondern es muss eine gewisse Schöpfungshöhe aufweisen. Also es muss schon der kreative Ausdruck des Urhebers da drin irgendwie zu erkennen sein. Und das ist im Moment halt eine Frage, wo es relativ offen ist, ab welchem Level von eigenem Input über Prompts, komplizierte Prompts, irgendwie wird dann was erzeugt, was tatsächlich Ausdruck meiner eigenen kreativen Schöpfung ist.
Denn Urheberrecht ist was, das haben wir Menschen. Uns Menschen wird das Urheberrecht verliehen, eine Maschine hat das einfach nicht. Es könnte theoretisch irgendwelche Sachen geben, dass du einen so komplizierten Prompt eintippst, dass er wirklich sagt, da ist so viel eigene Leistung von dir drin, dass das dann doch theoretisch irgendwie wieder so ist. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Also wenn ich einfach eintippe, zeig mir doch mal einen Daphne im Weltraum, dann kriege ich da ein Bild, aber das können auch alle benutzen.
Ich bearbeite meine Cover ja noch in einer Fotobearbeitungssoftware nach. Vielleicht habe ich dann doch ein Urheberrecht, aber auch das wird jetzt vielleicht...
Kommt drauf an.
Kommt drauf an, natürlich. So, aber jetzt haben wir sozusagen diese Situation, die Arbeit von KünstlerInnen landet ungefragt in Trainingsdaten, möglicherweise. Es gibt ein Urheberrecht, was die Arbeit schon auch sozusagen zum großen Teil irgendwie stattet, also nicht die Arbeit, sondern die Verwendung davon. Und das scheint so ein bisschen zu belegen, dass diese Befürchtung schon Hand und Fuß haben irgendwie. Da geht es ja nicht nur um den Verlust der Verfügungsgewalt über die eigene Kunst, die eigenen Werke. Das bringt ja dann irgendwie auch ganz praktische Sorgen mit sich, weil nochmal knapp über die Hälfte der KünstlerInnen befürchten, dass durch KI Einnahmemöglichkeiten entfallen oder sogar die ganze Lebensgrundlage, also nicht nur weniger, sondern gar nichts mehr verdient wird. Wie sehen das denn die Menschen, mit denen du gesprochen hast, die KI auch benutzen?
Die Gefahr besteht, das sagen die auch. Also zum Beispiel Sarah Rothberg aus New York, mit der ich gesprochen habe. Sie lässt ja auch immer wieder selber, sie benutzt diese neuen Technologien in der Arbeit, aber macht sich trotzdem diese Sorgen.
I think that companies that are sort of coming out.
Ich denke, dass Unternehmen, die auf den Markt kommen und Menschen einfach einen Prompt eintippen und so einen Song generieren lassen, das verpassen, was an KI und auch an der Musik interessant ist. Ich denke, es ist nicht nur problematisch, wenn jemand einfach ein fertiges Modell verwendet und damit ein Bild produziert. Es ist auch einfach langweilig.
Genau, aber diese Gefahr, die sie sagt mit diesem langweilig oder boring, das ist ja eher bei Illustrationen so und nicht bei Bildner Kunst, wo man wirklich hingeht für die Schönheit eines Bildes. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal ein KI-generiertes Bild gesehen, wo ihr gesagt habt, das ist so schön, das hänge ich mir in die Wand und das werde ich für den Rest meines Lebens bewundern, was aus dem Computer rausgefallen ist?
Ja, kann ich auch gleich erzählen. Vera, wie ist bei dir?
Also ich würde tendenziell auch sagen, ich finde KI-generierte Kunst langweilig, möchte aber einfügen, dass es auch Kunst gibt, die von Menschen gemacht wurde, die ich langweilig finde.
True.
Also insofern... Ja, aber ich denke, der Unterschied ist immer, wird etwas mit KI oder durch KI gemacht? Und ich wäre immer, glaube ich, dabei, aus heutiger Sicht zu sagen, lieber mit KI als nur durch KI.
Ich habe einmal ein Bild generiert, da habe ich einen Samurai, der gegen elektronische Schaltkreise in Wasserfarben kämpft. Und das sieht fantastisch aus. Das hätte ich wirklich, also ich bedauere wirklich, dass man das nicht auf einer großen Leinwand irgendwie reproduzieren kann. Ich habe natürlich nicht nachgeforscht, ist das vielleicht sozusagen ein ganz bekanntes Kunstwerk oder so. Aber das fand ich wirklich schön. Das hat mich wirklich berührt. Und das ist einfach nur aus so einem Ding rausgefallen.
Jetzt habe ich Angst, dass ich ein bisschen deine Gefühle verletze. Weil mir geht es total wie Sarah Rothman, dass ich sage, so, ich würde das Bild sehen und denke, interessant. Und dann höre ich, oh, das ist einfach aus dem Computer rausgefallen und schon geht für mich jede emotionale Verbindung verloren, die man irgendwie mit Kunst hat.
Das ist aber auch eine Falle, ne? Also ich finde, man muss schon unterscheiden zwischen der Wirkung, die wie bei dir ein Kunstwerk auf einen hat und zwischen der Information, die man dann später vielleicht kriegt, wie es entstanden ist.
Ja, ich glaube auch sozusagen, was ich beobachtet habe, ist eine Diskussion. Früher waren diese Algorithmen sozusagen noch sehr viel kreativer, ist das falsche Wort, aber sagen unberechenbarer und mittlerweile gibt es sozusagen fast schon so eine Bild- und Designsprache. Und da kann ich den Punkt, den du machst, sehr gut nachvollziehen.
Aber diese Bild- und Designsprache, die sieht man jetzt zum Beispiel immer häufiger in Artikeln auf Webseiten oder so. Da, wo früher diese Stockfotos benutzt wurden oder Illustrationen, sieht man jetzt häufiger mal KI-generiertes Bild, weil halt so ist, ah, ich mache einen Artikel, ich brauche schnell ein Bild und dann lässt man sich das generieren. Und die Sache ist, diese Illustrationen, die wurden ja häufig auch von Künstlern gemacht, die einfach ein Zubrot verdienen wollten, weil sie von ihrer Kunst so nicht leben konnten. Ich meine, es gibt die berühmtesten, die Sixtinische Kapelle war eine Auftragsarbeit und Auftragsarbeit hat schon immer zur Kunst dazugehört. Und das sind diese Sachen, die sind in Gefahr. So Musik komponieren, die einfach in einem Fahrstuhl läuft oder so. Das kann eine KI machen, weil da diese emotionale Verbindung nicht so wichtig ist in dem Fall. Und das ist aber halt eine super wichtige Einnahmequelle für ganz viele Künstlerinnen, die ihnen ermöglicht, dann auch ihre eigene Kunst zu machen.
Also da möchte ich sagen, dass Technik ja schon immer den Menschen die Arbeit wegnimmt, in welchem Bereich auch immer. Und die Frage ist natürlich, was ist die neue Arbeit, die ein Künstler, in dem Falle Künstlerin, dann machen kann? Also an sich würde ich das erstmal nicht als Problem sehen.
Ja, genau. Aber es ist, da stellt sich halt eben die gesellschaftliche Frage schon auf, wie sorgen wir dafür, dass es Menschen gibt, die es sich leisten können, KünstlerInnen zu sein, denn davon profitiert ja die Gesellschaft auch.
Und ich finde, das ist ja historisch gesehen ein Problem, das wir immer hatten, dass Kapitalismus, das System, in dem wir jetzt sind, sieht ja keine Rolle für Kunst vor. Es gibt nicht dieses Ding, dass man jemanden dafür bezahlt, dass er einfach nur genau das macht, worauf er Bock hat. Selbst in der Hollywood-Produktion wurde jemand genau beauftragt, einen Actionfilm zu machen oder so. Und historisch ist ja auch der Vergleich, dass sich das Urheberrecht entwickelt hat in bestimmte, diese mechanischen Lizenzen, die es heute noch gibt, weil es diese Player-Pianos gab, weil plötzlich in Saloons Pianos standen, die sich selber spielen konnten und kein Pianist mehr brauchte. Und dann ist das Urheberrecht ist auch schon nur ein Flicken darauf, der dazu da ist, dass es möglich war für KünstlerInnen, Geld zu verdienen. Also bis jetzt haben wir es immer rechtlich gelöst.
Historisch gesehen also die nächste Runde in einem Gespräch, das wir schon sehr lange führen. Ich halte aber mal als Konsens aus unserer Runde, nämlich so war, wir sind nicht komplett gegen KI, wünschen uns aber, dass sie als Werkzeug verwendet werden kann, aber die KünstlerInnen auf jeden Fall irgendwie sichergestelltes Auskommen haben, oder?
Ja.
Ja.
Ja, okay, kann man so sagen. Und damit würde ich sozusagen eine weitere Runde in unserer Breitbanddiskussion drehen, wo wir ja immer also so schon sehr selbstverständlich darüber reden, diese digitale Welt, was macht die eigentlich mit uns und unserer Gesellschaft? Also was passiert eben, weil wir in dieser Welt leben, die voller Computer ist? Und wir schauen aber auch regelmäßig in die andere Richtung. Also nicht nur, was passiert, weil wir Computer haben, sondern wo kommen diese überhaupt her? Also was muss passieren, damit unsere Welt überhaupt so voller Computer sein kann? Und manchmal fragen wir auch, ist es überhaupt eine gute Idee? Aber heute gehen wir, glaube ich, so ein bisschen davon aus. Und jetzt geht es so ein bisschen um beides. Es geht nämlich um Chips. Also es geht um die Bauteile, die unsere digitalisierte Welt ausmachen. Die, ich würde jetzt mal sagen, Herz und Hirn ist vielleicht ein Vergleich, der wieder hinkt, aber es ungefähr passt. Ohne die geht nichts, schon gar nicht eben generative KI oder komplexe Polizeianalyse-Software, über die wir gesprochen haben. Und dann stellt sich die Frage, wo kommen die eigentlich her? Und eine sehr platte Antwort darauf aus, wahrscheinlich nicht aus Europa. zum allergrößten Teil zumindest, weil die drei führenden Chiphersteller sitzen in Asien und den USA, Intel in Kalifornien, Samsung in Südkorea und der Marktführer, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, damit ihr das auch mal gehört habt, liebe Hörerin, die sitzen in Taiwan. Das soll sich aber ändern. Die EU hat nämlich eine Verordnung erlassen, den European Chips Act. Das ist also ein Gesetz, das die EU erlassen hat und das für alle Mitgliedstaaten gilt. Und das soll erreichen, dass bis 2030 der europäische Anteil an der weltweiten Chipproduktion von 10% auf 20% verdoppelt wird. Also Marktführer wahrscheinlich nicht, aber immer ein bisschen mehr will man machen. Das klingt jetzt wirtschaftlich und geopolitisch erstmal gut, weniger abhängig sein. Aber eine gerade erschienene Studie, mit der du dich, Vera, beschäftigt hast, von Interface, einer Stiftung, die warnt von Nebenwirkungen. Welchen?
Genau, also es geht um den ökologischen Fußabdruck. Also die Frage, was macht die Produktion mit dem Klima und der Umwelt? Und hier werden negative Folgen befürchtet, wenn man die Produktion wie geplant hochfährt. Hören wir dazu mal die Autorin der Studie, Julia Christina Hesse, mit der ich gesprochen habe.
Wenn wir jetzt auf die aktuellen Daten schauen, dann sind hier die beiden größten Herausforderungen einmal der Einsatz von Chemikalien und der Energieverbrauch. Und mit Blick auf den Einsatz von Chemikalien haben wir noch so eine sogenannte Doppelherausforderung, weil zum einen sind es häufig fluorierte Gase mit sehr hohem Treibhausgaspotenzial. Gleichzeitig sind es aber auch Chemikalien, die auch in die Forever Chemicals Kategorie fallen, was bedeutet, dass sie hunderte bis tausende Jahre in der Umwelt verbleiben.
Neues Wort, das ich gelernt habe, Forever Chemicals Kategorie, kanntet ihr schon? Wahrscheinlich, erkanntet ihr schon? Okay, zum Energieverbrauch ist noch zu ergänzen, die Produktion ist sehr ressourcenintensiv, also umso kleiner und leistungsfähiger ein Chip ist, umso größer ist die Energieinvestition. Eine große Chipfabrik verbraucht laut dieser Studie bis zu 38 Millionen Liter Wasser pro Tag. Das entspricht dem täglichen Wasserverbrauch von rund 300.000 Menschen in Deutschland. Oder eine andere Zahl, wenn wir 2030 dann 20% aller Chips in Europa produzieren, dann bräuchten wir dafür etwa halb so viel Strom wie alle Rechenzentren in Europa zusammen. Es ist also wie gesagt, sehr energieintensiv.
Also sehr eindrucksvoll auch sozusagen, ja, die Zahlen, die da jetzt rumkommen. Ich muss jetzt aber, das ist fast schon wieder so ein bisschen Rückgriff auf unser erstes Thema, wo ja eine Kritik an einem Projekt manchmal missverstanden wird, an einem, das Projekt soll also komplett in Frage gestellt werden. Deswegen hier nochmal ganz genau nachgefragt. Ist diese Studie als gedacht, ihr solltet das lieber nicht machen, weil das ist nicht machbar, das können wir uns nicht leisten? Oder geht es eher darum zu sagen, also wenn ihr das machen wollt, wenn das Ziel ist, habt, dann solltet ihr auch Folgendes beachten?
Genau, also Letzteres, weil Letzteres, es ist tatsächlich, okay, erstmal so ein Impuls, dass man denkt, sollen wir nicht machen, aber nee, darum geht es überhaupt nicht. Der Studienautorin geht es darum, vorausschauend zu denken, und ihr Argument dabei ist, wenn wir nicht jetzt an die Umwelt denken, bei diesen ganzen Planungen, dann könnte es eben später dazu kommen, dass die Produktion ausgebremst wird und Europa das Chip-Ziel nicht erreicht, denn es gibt ja auch noch den Green Deal der EU, der sieht also bestimmte Umweltstandards vor, und wenn die Produktion diesen Standards nicht entspricht, dann könnte es also Probleme geben und dann könnte die vielleicht eingeschränkt werden, und deshalb ist es durchaus sinnvoll, da jetzt schon mal das Ganze in den Blick zu nehmen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass es immer sinnvoll ist, auch die Umwelt in den Blick zu nehmen bei solchen Themen.
Also deswegen, ich muss da ein bisschen drauf rumreiten, weil ich habe trotzdem noch so ein kleines Störgefühl, weil es klingt für mich dann auch so ein bisschen so, es geht ja, also die EU will ja nicht irgendwie, sollen mehr oder weniger Chips weltweit produziert werden, sondern wir wollen von denen, die es gibt, mehr hier machen. Und wenn man jetzt sagt, naja gut, aber Umweltbedenken, das könnte auch so einen Geschmack haben von, ja, wir wollen Chips, aber bitte macht den Dreck woanders.
Genau, so ein bisschen so ein kolonialer Gedanke, der dahinter steckt, ne? Aber in dem Falle würde ich mal sagen, ja genau, trifft das nicht zu, denn man muss tatsächlich sagen, Umweltstandards werden auch außerhalb von Europa diskutiert. Die gesamte Chip-Produktion ist ja eine weltweit verzahnte Wertschöpfungskette, also es ist eine globale Arbeitsteilung. In Europa zum Beispiel, in den Niederlanden sitzt ASML, das ist der Marktführer, der Weltmarktführer, der liefert Belichtungsmaschinen, damit werden Lichtmuster auf den Wafer gebrannt, das ist die Siliziumplatte, aus der dann die Chips hergestellt werden. Und aufgrund dieser globalen Wertschöpfungskette werden also auch Umweltstandards im Grunde weltweit exportiert. Ich habe darüber mit Timo Daum gesprochen. Er forscht als Experte für digitale Ökonomie am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin. Und er meint, dass der Gedanke, die Umweltstandards seien in anderen Regionen der Welt so viel schlechter als in Europa, eben zumindest in diesem Segment, über das wir hier sprechen, nicht zutrifft.
Also ich habe das jetzt bei China so ein bisschen verfolgt und in Asien. Mittlerweile ist es oft so, dass die Umwelt und auch die Arbeitsstandards sich auch Standards, die wir aus Europa gewohnt sind, tendenziell angleichen. Also es ist nicht mehr automatisch so, dass eine Produktion im globalen Süden eine Umweltkatastrophe darstellt im Vergleich zur Produktion bei uns, weil oft zum Beispiel auch die gleichen Lieferanten, ne, also ASML zum Beispiel, liefert seine Anlagen überall in die Welt.
Ich denke gerade so, dass vielleicht wäre es die beste Lösung, wenn man Nationen auflöst, dann müsste man nicht irgendwie Chipindustrien umziehen, wenn es eh schon internationale Arbeitsteilung gibt, aber das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Aber dann klingt es jetzt doch so plausibel, dass man sagt, wir holen ein bisschen nach Europa, setzen enge Umweltstandards und sorgen damit dann wieder dafür, dass das sich überall in der Welt das auch verbreitet. Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen komisch, aber also gut, es gibt das Ziel, Chipindustrie in Europa anzusiedeln und die umweltfreundlich zu machen. Geht das denn überhaupt?
Es muss gehen, würde ich mal sagen.
Okay.
Und die Frage ist natürlich, wie man das macht. Also was man schon sagen muss, ist, dass die Debatte darüber unglaublich wichtig ist. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu früheren Zeiten, wo man vielleicht einfach gemacht hat. Und jetzt wird das halt intensiv diskutiert. Es soll ja eine ökonomische Entwicklung weder künstlich gebremst noch um jeden Preis vorangetrieben werden. Die Frage ist allerdings, wie man diese Debatte führt. Timo Daum hat beobachtet, dass wir in der medialen Debatte das Ganze oft nicht ins richtige Verhältnis setzen. Ein Beispiel dafür ist euch vielleicht präsent, die Diskussion um die Ansiedlung von Tesla in Grünheide, Brandenburg, und auch den Ausbau des Werkes. Da gab es ja Diskussionen und Proteste.
Der Wasserverbrauch bei Tesla war sehr, sehr großes Thema. Gleichzeitig haben wir mit dem Braunkohletagebau in Brandenburg einen Wasserverbrauch, der ungefähr um Faktor 80 über dem liegt, was die Tesla-Fabrik verbraucht in der maximalen Ausbaustufe. Also ich wage jetzt mal die These, dass eine Chip-Produktion, vor allem wenn man es in Beziehung setzt mit der Bedeutung dieser, ich denke auch unersetzbaren Bausteine der digitalen Welt, dass im Vergleich dazu hoher Wasserverbrauch oder ne, also auch Landverbrauch und Energieverbrauch tendenziell gerechtfertigt ist. Und ich finde es auch eine gute Sache zu sagen, warum nicht Computerchips auch in Europa produzieren, warum nicht hier auch einfach Standards setzen. Also prinzipiell finde ich das eine gute Idee, dass Computerchips in Europa produziert werden.
Ich finde das interessant, dass er sagt, dass dann ja die europäische Chipproduktion Standard setzen kann, aber die ganzen großen Namen, die sich ansiedeln, das sind ja keine europäischen. Also es geht ja vor allem darum, super Intel kommt her, super TSMC kommt her und die setzen ja schon international Standards. Das ist ja jetzt keine europäische Entwicklung.
Was mir jetzt gerade so ein bisschen aufgefallen ist, ich habe so ein bisschen so ein Störgefühl im Sinne von, also ja, man sollte das natürlich miteinander vergleichen, aber es hört sich auch so ein bisschen nach Whataboutism an, also sondern nach ein bisschen, na, wenn wir eh schon ganz viel Wasser verbrauchen, dann können wir auch noch mehr Wasser verbrauchen. Ich weiß nicht genau, ob das so ein bisschen tragfähig ist. Was ich mich aber jetzt auch frage ist, es gibt jetzt eben dieses Ziel aufgrund der EU-Verordnung, 20%. Ist das überhaupt umsetzbar? Also kann man das erreichen?
Also ich gehe davon aus, dass man das erreichen kann. Ich kann das jetzt natürlich nicht versprechen hier an dieser Stelle.
Wieso nicht, Vera?
Aber es ist so, dass die EU das Ganze mit 43 Milliarden Euro fördert, diesen Chips Act. Und darum denke ich, dass man das schon erreichen wird. Was man nicht erreichen wird, man wird die Marktführer nicht einholen, da sind sich die Experten einig. Man kann sie aber höchstens hierher holen, das hast du schon als Beispiel genannt, Hagen. Intel kommt nach Magdeburg, soll Ende dieses Jahres losgehen, der Bau der Fabrik. Aber es gibt durchaus auch eine Chipproduktion in Europa, insbesondere im 22-Nanometer-Bereich, also bei größeren Chips, mit denen zum Beispiel Ströme bei Windrädern gesteuert werden. Und da kann man auf dem, was es schon gibt, einiges weiter aufbauen muss. Also nicht unbedingt diese kleinen Mini-Hochleistungschips hier produzieren, sondern die etwas weniger leistungsfähigen, die wir aber auch brauchen. Und da ist auch einiges in Bewegung. Bosch zum Beispiel hat eine Chipfabrik in Dresden eröffnet vor 3 Jahren. Also man kommt da schon in die Gänge.
Okay, da sind wir sehr gespannt. Ich will noch mal letzte Frage zu der Studie selbst. Sie benennt ja die Probleme. Gibt es auch konkrete Lösungsvorschläge, wie das gehen kann, umweltfreundliche Chipproduktion?
Die gibt es und da muss ich gleich mal einholen, was ihr vorhin schon so an Skepsis geäußert habt mit den Umweltmaßnahmen. Sie ist zum einen zunächst mal ein Problemaufriss, also nur ein Problemaufriss in Anführung. Zum Beispiel fluorierte Gase mit hohem Treibhausgaspotenzial. Hier forscht die Industrie nach völlig neuen chemischen Verbindungen. Das dauert aber vermutlich eher 2 Jahrzehnte, bis sich hier was ersetzen lässt. Dieses Problem wird benannt. Ein Problem ist auch, dass Wertschöpfungsketten bei der Chipproduktion so komplex sind, dass man den Fußabdruck nur unzureichend prognostizieren kann. Und das ist ein Problem, was natürlich für alle zutrifft. Und hier könnte natürlich Europa, wenn man sagt, man investiert hier in Forschung und macht sich darüber Gedanken, durchaus Vorreiter werden und neue Lösungen finden. Das meint auch Julia-Christina Hess. Sie sagt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Forschung.
Es ist ganz logisch, dass man gerade in diesen sehr komplexen Produkten und Wertschöpfungsketten nicht das ganze Wissen vorhanden haben kann, sondern dass es hier eben darum geht, in den Dialog zu treten und auch Dialoge anzustoßen und eben auch strategisch in Bereiche zu investieren, die sich mit Forschung auseinandersetzen, die eine nachhaltigere Fertigung zulässt.
Also ich bringe noch mal ein Beispiel mit steigender Komplexität des Halbleiters. Also der Grundlage für die Chipproduktion ist, steigt auch der Bedarf an Energie, Wasser und Chemikalien. Das heißt, sie meint, man braucht zum Beispiel eine sehr differenzierte Analyse verschiedener Halbleitertypen und ihrer Umweltauswirkungen, um wirklich prognostizieren zu können, wie groß dieser ökologische Fußabdruck ist.
Da gibt es noch einiges zu tun, aber ich finde das gerade sehr schön und das läutet auch so ein bisschen das Ende der Sendung ein, dass so differenziert über das Thema diskutiert wird an der Stelle und dass es beleuchtet wird. Und das, ehrlich gesagt, ist sozusagen ein bisschen mein Fazit oder den Gedanken, den ich mitnehme aus der Sendung. Ich hätte eigentlich lieber mehr solche Diskussionen, also dass man gemeinsam darüber redet und dass es Ressourcen dafür gibt, nachzuforschen. Wie kann man einen Plan, den man hat, also um zum Anfang der Sendung zurückzukehren, wie kann man der Polizei helfen, große Datenmengen zu bewältigen und trotzdem grundrechtskonform bleiben, wie kann man das schaffen und nicht nur zu sagen so ja oder nein. Ich glaube, so ein bisschen mehr Differenziertheit würde uns gut tun. Und das ist ja ein Ergebnis, zu dem kommen wir immer wieder, aber zu dem komme ich heute eben auch. Wie ist es bei euch? Was nehmt ihr mit aus der Sendung?
Genau, das wäre schön. Man muss aber sagen, das ist natürlich jetzt eine Studie einer Stiftung, die Forderungen an die Politik stellt, die nämlich von der Politik erwartet, dass sie sozusagen auf diese Fragen eingeht und da eine Forschung befördert. Und insofern hoffe ich auch, dass die Politik sozusagen unsere Einsicht, die wir heute hier ein weiteres Mal gewonnen haben, unsere Einsicht sich zu Herzen nimmt und danach handelt.
Aber ich finde auch, dass sich das super eignet. Ich kann das jetzt auch nochmal auf dieses KI-Kunstthema, was ich mitgebracht habe, drauf anwenden, wo ich auch dachte, so, wir haben da so oft auf technischer Ebene drüber gesprochen und jetzt hören wir einfach, dass mit den KünstlerInnen gesprochen wurde und dass wir überrascht waren davon und wie das einfach mal ist, wenn man mit allen darin irgendwie Beteiligten redet, dass das dann so sehr viel differenzierter wird alles plötzlich.
Das stimmt, das ist toll. Muss ich auch
das
sagen.
Machen wir. Das machen wir auch in Zukunft wieder. Aber für heute sind wir erstmal am Ende dieser Unterhaltung angekommen. Ich danke euch, dass ihr heute hier wart und eure Erkenntnisse mit uns geteilt habt. Ich bedanke mich auch bei Marie Zinkern, die diese Woche die Redaktion innehatte. Und dass wir so gut klingen, wie wir klingen, das verdanken wir Philipp Adelmann. Und ich bedanke mich bei euch, liebe HörerInnen, dass ihr dabei wart. Falls ihr euch auch bedanken wollt, liebe HörerInnen, oder einen Gedanken mit uns teilen, wir freuen uns über Mails an breitband@deutschlandfunkkultur.de oder über Weiterempfehlungen und Rezensionen auf allen sozialen Medien oder der Podcast-Plattform eurer Wahl, vielleicht auf der ihr uns gerade jetzt in diesem Moment hört. Zögert es nicht heraus, tut es jetzt. Aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Die nächste Folge Breitband gibt es in einer Woche. Mein Name ist Markus Richter und wir sagen Tschüss.
Tschüss.